Herzlich willkommen zum neuen, dem neunten Terranova Zeitpunkt Podcast. Mein Name ist Christa Dregger und mein heutiger Gesprächspartner ist Gandalf Lipinski. Männer fürs Matriarchat. Als ein Aufruf mit diesem Titel in die Zeitpunktredaktion flatterte, sind wir neugierig geworden. Wer steht dahinter und was bringt Männer dazu, sich für die Frauenherrschaft einzusetzen? Der Text war dann etwas differenzierter. Es geht Gandalf Lipinski und seinen im Moment noch drei Mitstreitern um den Einsatz für eine herrschaftsfreie Gesellschaft, um ein Verständnis von Demokratie, Wirtschaft und Gemeinschaft, wo nicht mehr Menschen über Menschen herrschen und auch nicht mehr über die Natur, sondern wo Partnerschaft und Kooperation im Mittelpunkt stehen. Und dafür gibt es geschichtliche Vorbilder, die sogenannten Matriarchate, wie einige Geschichtsforscher sie nennen. Und von denen gibt es auch noch einige restliche Bevölkerungsgruppen weltweit. Und von den sozialen und demokratischen Formen, zum Beispiel der Mosuo in China oder anderer indigener Völker in Nord- und Südamerika und an anderen Orten, können wir viel lernen, auch zum Rollenverhalten der Geschlechter. Ob sich Männer im Matriarchat unterordnen, was es überhaupt heißt, wenn Mütter im Mittelpunkt einer Gemeinschaft stehen, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Herzlich willkommen und gute Inspiration. Ja, dann begrüße ich in meinem kleinen Podcast-Studio Gandalf Lipinski. Schön, dass du da bist. Du bist Erwachsenenbilder, du bist ehemaliger Schauspieler. Heute haben wir einen bestimmten Anlass, ein bestimmtes Thema. Und so hast du mit drei anderen Männern eine Initiative gestartet, die heißt Männer fürs Matriarchat.
Ja.
Und das war irgendwie ungewöhnlich. Männer fürs Matriarchat. Und da möchte ich gerne das mit dir heute durchdringen. Was meinst du damit? Und dann sind mir auch einige Sätze an eurem Grundlagentext aufgefallen, die ich dann gerne ein bisschen abfragen möchte. Männer fürs Matriarchat, wie kamst du darauf? Wie kamt ihr darauf?
Also, dass es funktioniert, das habe ich schon erfahren, weil die Formulierung Männer fürs Matriarchat macht erstmal die meisten Menschen, egal ob es Männer oder Frauen sind, die das hören, stutzig. Wenn du sagen würdest, Frauen fürs Matriarchat, dann nicken alle und sagen, ah ja, ist ja sowieso ein Frauenthema. So, und damit sind wir schon im Kern der Sache drin. Wir fanden es einfach wichtig, diese vier Männer haben sich halt kennengelernt über mehrjährige Beschäftigung mit den Themen Matriarchat und Patriarchat. Das sind jetzt also nicht irgendwelche, sondern diese drei anderen sind Männer, die ich kennengelernt habe darüber, dass wir uns schon sehr intensiv mit dem Themenfeld beschäftigt haben. Und uns ist aufgefallen, oder mich hat es schon öfter gestört, dass seit über 10 Jahren, wann immer ich in Vorträgen, Seminaren zu diesem Themenfeld was mache, dann haben wir immer eine relative kleine Minderheit von Männern dabei. Also ich sag mal so ein Viertel bis maximal ein Drittel. Und wir haben ja einen extra Bildungsverein für das Themenfeld gegründet. Und das war auch ein Drittel Männer. Und wir haben schon 2 Kongresse zu dem Thema gemacht. Kommen immer ein Drittel Männer zusammen. Die Hälfte der Menschheit besteht doch aus Männern. Warum ist es für Männer so wenig interessant oder attraktiv, das Thema?
Ja.
Und dem steht entgegen meine Erfahrung in anderen politischen Feldern. Also ich habe in verschiedenen politischen Bildungs- und Netzwerkzusammenhängen bei den Violetten, mit der Basis und sonst wo überall die Erfahrung gemacht, dass Männer schon Interesse haben an den anthropologischen, den menschenkundlichen Grundlagen für politische Konzepte. Aber dieses Thema Matriarchat, Patriarchat geht irgendwie so, fließt irgendwie an denen vorbei. Und da ist noch so eine altlinke Bewusstseinssache mit dabei. Das ist ein Nebenwiderspruch. Die Frauenfrage ist ein Nebenwiderspruch. Ja, und da sind wir also aufgrund unserer eigenen Erfahrungen anderer Meinung. Ich möchte mal einen Satz von Friedrich Engels in seinem Buch über Familie, Staat und Eigentum zitieren. Der hat mal gesagt, der Umsturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts und begründete damit den ersten Klassengegensatz. Sein Genosse Charlie hat das nicht so aufgenommen. Aber Engels hat da schon was Entscheidendes erkannt, nämlich dass vor ungefähr 5000 Jahren, da beginnt das System von Herrschaft von Menschen über Menschen. Und das hat seitdem ein paar Mal das Gesicht gewechselt oder das Kostüm, wenn man so will. Wir leben nicht mehr in einer antiken Sklavenhaltergesellschaft. Feudalismus ist vorbei. Absolutismus ist jedenfalls in den meisten Weltgegenden vorbei. Wir leben in modernen kapitalistischen Zusammenhängen. Das sind aber nach unserer Einschätzung nur die verschiedenen Gesichter oder Kostüme des grundlegenden Systems der Herrschaft, eben des Patriarchats. Also es ist eigentlich das Gegenteil von dem, dass es nur ein Nebenwiderspruch ist. Es ist eigentlich der Hauptwiderspruch, wenn wir uns von dem System von Herrschaft von Menschen über Menschen loslösen wollen.
Aber jetzt möchte ich dich dazu gleich mal fragen. Also das System kann ich ja voll zustimmen. Patriarchatskritik ist völlig angebracht. Und das Wort Matriarchat ist da jetzt mal zumindest irreführend, weil Matriarchat heißt ja wörtlich auch Mutterherrschaft. Das ist ja auch Menschen über Menschenherrschaft.
Ja, das ist der, jetzt sind wir mittendrin im Fachleutestreit über, was heißt Archä. Und die Heidegöttner Abendroth, auf die ich mich hier am meisten stütze, die sagt, Archä kommt von Anfang. Und die übersetzt Matriarchat mit am Anfang die Mutter oder die Mütter. Und wenn man sich auf diese Ebene einlässt, so wie Archäologie auch nicht die Lehre der Herrschaft ist, sondern die Lehre von den Anfängen. Nach dieser etwas älteren sprachlichen Wurzel von Anfang leitet sie das ab.
Wir gehen ja davon aus, dass die Geschlechter gleichwertig sind. Also das ist auf jeden Fall meine Voraussetzung und deine auch, wie ich höre. Und wenn man jetzt sagt, am Anfang war die Mutter, was ist denn dann mit dem Vater? Also kannst du als Mann das akzeptieren oder auch als wünschenswert erachten, dass am Anfang die Mutter ist und in dem Sinne auch dem Vater sozusagen überstellt ist?
Ja, würde ich gleich was zu sagen, aber noch ganz kurz zu dieser sprachlichen Geschichte. Also das, was dir da aufstößt, das ist mir auch aufgestoßen. Und ich hatte mehrere Phasen, wo ich das Wort Matriarchat nicht mehr verwenden wollte, weil es eben zu diesen Missverständnissen führt. Ne? Wollen wir, dass wir statt von übel gelaunten älteren Herren von übel gelaunten älteren Damen regiert werden oder sowas? Das hat ein paar Mal sich geändert und letztendlich sind alle Versuche, das durch was anderes zu ersetzen, für mich nicht überzeugend. Man kann von Matrilinearität reden, von matrifokaler Gesellschaft und eine matrifokale, matrilineare und matrilokale Sache. Das ist alles richtig. Es sind aber immer nur Teilaspekte dabei erfasst. So, und jetzt zu deiner zweiten Frage. Wenn wir das mit den Anfängen ernst nehmen, dann heißt das, dass nach matriarchaler Sichtweise eben das Leben, speziell das menschliche Leben, aus den Müttern kommt. Und das ist auch heute noch bei den Völkern, also die in matriarchalen Verhältnissen noch leben, das sind ganz wenige. Das sind nur 0,2% der heute lebenden Menschheit. Aber immerhin, es gibt sie noch. Und da ist es selbstverständlich, dass Blutsbande, Verwandtschaftsbeziehungen immer nach der Mutter benannt werden. Weil das ist relativ sicher und klar, welches Kind von welcher Mutter abstammt. Und es
Mhm.
nicht so, dass man nun davon ausgehen, dass das bei den Vätern nicht so bekannt war, obwohl da natürlich auch was dran ist. Aber ich gehe davon aus, dass auch unsere Vorfahren im Neolithikum durchaus schon wussten oder gesehen haben, dass es scheinbare Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Männern und Kindern gibt. Also die waren jetzt nicht so drauf, dass sie gar nicht wussten, dass die Zeugung was mit der Geburt zu tun haben könnte. Nur es war nicht so wichtig. Und das Entscheidende bei der Definition von Patriarchat als Herrschaftssystem ist ja auch nicht, wer welches Kind zeugt, sondern das entscheidende Problem ist auch nicht, wie dann sexistische, feministische Richtungen sagen, das Problem ist der Mann, das Wesen des Mannes ist das Problem. Nein, nein, alles das ist nicht der Fall. Das Hauptproblem ist die Erfindung der sozialen Rolle Vater. Die bringt die ganze Sache durcheinander. Und das Wissen um die Mitwirkung von Männern bei Zeugung und Geburt, setze ich mal voraus, ist durchaus auch im Matriarchat vorhanden. Nur daraus wird sozial nicht das Gleiche abgeleitet wie bei uns heute. Weil der Mann, der mit einer Frau ein Kind zeugt, gilt in der matriarchalen Gesellschaft nicht als Familienmitglied. Das ist halt der Liebhaber der Frau oder, wenn man so will, einige haben auch so was Eheartiges, denn das ist dann eine spezielle Form von Ehe, die aber nicht mit unserer zu verwechseln ist. Und dem Mann erwachsen daraus, dass er biologisch Kinder zeugt, weder Rechte noch Pflichten diesen Kindern gegenüber. Weil in der matriarchalen Sippe, im matriarchalen Clan gehören die Kinder selbstverständlich zur Mutter. So, und so ein Clan besteht aus lauter blutsverwandten Leuten. Und selbstverständlich sind das nicht nur weibliche Wesen, sondern auch männliche. Da gibt es also auch fast die Hälfte Männer. Und die Männer des Mutterclans, sei es jetzt, ob es die Brüder, die Onkel, die Söhne sind, die sind die männlichen Verantwortlichen für die Kinder ihrer Schwestern, ihrer Clanfrauen und so weiter. So, das heißt jetzt nicht, dass die Männer, die jetzt nur eine schöne Liebesnacht mit einer Frau hatten, draußen vor sind und sich um nichts mehr kümmern müssten. Nein, das ist nämlich so, dass die Männer, die gehören einem anderen Clan an, einer anderen Sippe und sind den Frauen, die Kinder haben, ihrer eigenen Sippe gegenüber in der Pflicht, sich um die zu kümmern, die mit zu ernähren, zu erziehen und so weiter und so weiter. Da haben wir nicht die Beliebigkeit, die wir heute haben, wo man sagt, ach nee, das passt nicht in meine Karriere. Ich glaube, Kinder will ich nicht oder irgend sowas, sondern die sind einfach selbstverständlich mit Kindern konfrontiert, weil es die Kinder ihrer Sippe sind. Völlig egal, ob sie selbst ein Kind gezeugt haben oder nicht, das spielt da keine Rolle. Insofern ist die Mitwirkung von Männern bei der Versorgung und Erziehung und so weiter für Kinder wichtig. Aber es gibt nicht diese spezielle Rolle des in Anführungsstrichen Vaters. Es gibt ein paar indianische Gesellschaften, da hat der biologische Vater dann sowas, so eine Sonderrolle wie der beste Freund und sowas. Also wenn zum Beispiel Jungs auf Initiationsreise gehen oder so, dann haben sie mit dem vorher Kontakt und so weiter. Also man findet eine Menge Funktionen, aber nicht aus der Tatsache, dass ich ein Kind gezeugt habe, entstehen mir als Mann in dieser Gesellschaft Rechte oder Pflichten gegenüber dem Kind. Ich bleibe ein Gast im Rahmen der Sippe von Mutter und Kind.
Ja, ich höre das und ich habe das auch schon mal gehört. Und wo du mir das erzählst, frage ich mich dann auch, wie das, ob sich der Mann da nicht zurückgesetzt fühlt, seinen eigenen Kindern gegenüber. Ich meine, ich frage das natürlich aus heutiger Sicht. Die Sehnsucht danach, also man weiß ja, so viele Väter verlassen die Familien und wie schlimm ist das für die Kinder, wenn sie ohne Vater dann aufwachsen müssen und auch für die Mütter, die dann alles abdecken muss und dass ein Kind dann keine Beziehung zum richtigen Vater aufbauen kann. Das ist traurig, ja. Und Deswegen wundert mich das, dass das als etwas, dass du das jetzt als so positiv darstellst, ja.
Ja, ich habe eben von einer funktionierenden matriarchalen Gesellschaft bin ich ausgegangen, wie das heute bei ganz wenigen Menschen, bei dem Musso in China oder bei dem Minangkabau in Indonesien ist. Wir können natürlich nicht unsere Verhältnisse einfach darauf übertragen. Wir in völlig anderen Strukturen leben, und das haben wir, das waren die Fehler, sage ich jetzt auch mal, der 68er-Bewegung, wo man gesagt hat, macht kaputt, was euch kaputt macht. Wir haben die repressive Funktion der Kleinfamilie erkannt, also muss sie aufgelöst werden. Ja, theoretisch stimmt das, nur wenn du kein anderes Gefäß hast, was diese Funktion übernehmen soll, dann ist es eher destruktiv. Und dann geht es meistens auf Kosten der Frauen bzw. der Kinder. Aber in dem matriarchalen System ist es ja so, dass die Männer durchaus eingebaut sind da in einem sehr komplexen Beziehungsgeflecht. Das ist eben gerade das Gegenteil von Unverbindlichkeit.
Ja, also gut, lassen wir das mal so stehen. Was für eine Auswirkung hat denn dieses Sozialsystem für die Gesellschaft? Warum führt es eher zu einem herrschaftsfreien System als ein Patriarchat? Also eine Frau kann doch auch herrschen.
Es geht wahrscheinlich weniger um die Fähigkeit, zu führen oder zu leiten. Das, können Frauen genauso gut wie Männer. Ich glaube, das Entscheidende ist die Rolle oder das Modell der Kleinfamilie, was eher dem, also sagen wir mal, der Pyramide entspricht. Lange Zeit war es ja klar, der Mann, der Ehemann, der Vater ist der Chef, der Besitzer, der Bestimmer innerhalb der Familie. Die Frau ist so der Mittelbau und die Kinder sind unten. Und wenn das praktisch ständig von Generation zu Generation reproduziert wird, sind wir natürlich in einer wunderbaren Untertanenzuchtanstalt gelandet. Da bleiben die Verhältnisse, wie sie sind. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass die Frauen, die Kinder haben, in der matriarchalen Sippe bemuttert werden. Das heißt, die sind in einer Gruppe von Frauen, die die Mütter bemüttern.
Ah ja.
Sie sind nicht isoliert. Und in der patriarchalen Paarungsehe, das war auch schon bei der patriarchalen Großfamilie so, ist jetzt bei der Kleinfamilie so. Deswegen sage ich mal, Paarungsehe ist eher das passende Wort dafür. Da geht es darum, dass zwei sich fremde Menschen praktisch aus ihren Zusammenhängen rausgerissen ein neues System aufbauen sollen. Oder früher noch im Rahmen der patriarchalen Großfamilie heißt das, die Frau wird gekauft, geklaut, sonst wie überredet, ihre Sippe zu verlassen und in die Großfamilie ihres Mannes zu kommen. Das heißt, das Hauptproblem ist, das ist praktisch der Kraftverlust der Frauen, die in ihre eigene Frauengruppe eingebettet sind, die verlieren, wenn sie heiraten und in einem fremden Haushalt jetzt sind und möglichst all das ersetzen sollen, was ihnen selber gerade weggenommen wurde.
Das verstehe ich, dass ja die Einsamkeit oder die Getrenntheit der Frauen, ich glaube, Öcalan hat das immer so gesagt, die Hausfrauisierung der Frauen, die
Ja.
alleine plötzlich in dem neuen Haushalt sind und da ihre Funktion als Hausfrau und Mutter erfüllen müssen und
Ja, das ist das Kernproblem bei der Paarungsfamilie.
Und jetzt mal zum Mann. Was hat der Mann denn im Patriarchat verloren? Man könnte ja auch aus einem bestimmten Blickwinkel sagen, er ist der große Gewinner, aber das siehst du wahrscheinlich sehr anders.
Kommt drauf an, welcher Mann, ne? Weil das Entscheidende ist, beim Patriarchat ist ja die Pyramide. Das heißt, Männer sind zwar in vielerlei Hinsicht gegenüber den Frauen privilegiert, aber selber als Teil der Pyramide in bestimmten Rängen eingeordnet und deswegen letztendlich nur eine relativ kleine, besitzende, bestimmende Schicht, die wirklich davon profitiert. Und in vielerlei Hinsicht sind Männer, ja, wenn man so will, genauso Opfer des Systems. Wenn du dir heute anguckst, wie ein normaler Mann, der also versucht, seine Familie zu ernähren und mit einem Job auszukommen und dann noch Karriere zu machen und dieses und jenen Anspruch noch zu erfüllen und den Kindern noch was Besonderes und eine gute Ausbildung machen und so weiter. Und dann immer vor allem noch mit dem alten Männlichkeitsideal, du musst deine Familie gut durchbringen, beschützen, ernähren und so weiter. Was auf Männer dafür einen Druck lastet, alleine möglichst gegen alle anderen sich gut zu positionieren und in Konkurrenz zu anderen, die das auch machen müssen, eben für seine kleine Familie zuständig zu sein. Denen fehlt das, in der Gemeinschaft füreinander arbeiten und Dasein eigentlich genauso wie den Frauen. Die sind es nur, die, die da gut funktionieren können, eben besser gewöhnt, weil das Kriegerideal und das Zähne zusammenbeißen und mit guten Ellbogen sich gut voranbringen, eben hier ihnen mehr als ideal vorgestellt wird, es den Frauen, obwohl das auch gerade sich ändert.
Also ich merke so, dass das Patriarchat hat ja persönliche, also charakterliche, soziale, ökologische und politische Folgen, sag ich jetzt mal so, ne? Weil wenn du das jetzt so erzählst, wie der Mann sich verändert, wie die Frau sich verändert durch das Patriarchat, da gibt es ja auch einen Verlust von Gegenüber. Also dadurch, dass in der Familie sich dann Mann und Frau auch als Herrscher und Beherrschte begegnen, gibt es ja kein Gegenüber mehr dort. Es gibt überall eine große Einsamkeit und in der Na die Natur ist dann auch kein Gegenüber mehr.
Ja, in dem Zusammenhang wichtig, dass die Einsamkeit, in die die Frau so gerät dabei, auch bei den Männern da ist, sich nur anders ausdrückt. Und du hast die Einsamkeit von der Natur oder die Trennung von der Natur benannt. Ja, das resultiert auch daraus. Ein System, was völlig auf Kontrolle und Herrschaft und Raub basiert ist, das wirkt sich ja nicht nur im menschlichen Bereich aus, sondern da wird irgendwann auch die gesamte nichtmenschliche Welt zur potenziellen Beute. Wir sprechen beim Patriarchat immer darum, um es mal wegzukriegen, auch von der Sache, dass es immer nur um das Verhältnis von Männern und Frauen geht. Das ist die Kernkrux dabei. Aber wir reden davon, dass das Patriarchat als System auf fünf Säulen basiert. Davon ist die eine eben wirklich die Paarungsfamilie und alles, was ideologisch mit Familie zusammenhängt. Das zweite ist der Ersatz für eine alte Stammesgemeinschaft, das heißt heute Staat. Und der Staat ist eben ein pyramidisches Herrschaftsmodell und Kontrollmodell, im Gegensatz zu einem Stamm, wo sich mehrere Sippen oder Clans sozusagen kooperierend freiwillig miteinander vernetzen. Und das dritte ist, ja, ein bisschen fast altmodisch für Marxisten, verständlich. Das ist das Privateigentum an Lebensgrundlagen. Das dritte schließlich das Finanzsystem. Das ist übrigens fast genauso alt wie das Patriarchat selber, also auch weit über 4000 Jahre. Und die fünfte Säule, das sind die herrschaftsrechtfertigenden Ideologien, was früher Mythen, Sagen, Religionen waren. Und heute politische, esoterische und wissenschaftliche Theorien. Alle, die sowas mit Licht und Dunkel zu tun haben und wo es irgendwie in der geistigen Entwicklung von unten links nach oben rechts geht, was der gewünschten Börsenentwicklung meistens entspricht. Das sind also alles Ideologien, die sagen, die Aussagen machen, was ist der Mensch, wie ist der Mensch? Und die Verhältnisse, wie sie jetzt gerade sind, sind eben schon immer so gewesen, Gott gewollt, richtig, natürlich und so weiter. Also das ist alles damit gemeint, nicht nur, was früher mal Religionen so bedeutet haben. Das gibt es heute auch in säkulären Zusammenhängen ganz stark. Also ich sag mal, Ideologien, die bestehenden Verhältnisse rechtfertigen. Also diese fünf Säulen sehen wir da relativ gleichberechtigt nebeneinander stehen. Nicht nur das Verhältnis von Männern und Frauen.
Also das klingt sehr, sehr umfassend. Ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen. Also ich habe vor vielen Jahren Riane Eisler gelesen und die hat damals gesagt, es geht nicht mehr um Matriarchat, es geht nicht mehr um Patriarchat, sondern wir streben an eine Kultur der Partnerschaft, wo nicht ein Geschlecht über das andere herrscht. Und das verwirrt mich immer, dass Matriarchat sich immer so anhört, ja, da will jemand zurück. Es geht darum, dass der Mann sich wieder in den Mutterschoß begibt. Und meinst du, wenn du jetzt Matriarchat sagst, auch Kultur der Partnerschaft? Oder wie ordnest du das jetzt ein?
Ja, natürlich. Also da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Also ich meine, wenn ich den Begriff Matriarchat verwende, das im Sinne von Heidegöttner Abendbrot mit am Anfang die Mütter. Und das heißt nicht, dass also in irgendeiner Weise anstrebenswert ist, dass die Frauen über die Männer herrschen. Also die einfache Umkehrung patriarchaler Verhältnisse wird von niemandem, den ich kenne, im Bereich Matriarchatsforschung oder sowas gewünscht oder nach vorne gebracht. Im Gegenteil, es gibt sogar eine ziemlich starke, ich sage mal, ein Riss oder eine Spaltung genau diesem Wort gegenüber. Also es gibt Menschen, die sagen, nein, das Wort Matriarchat können wir nicht verwenden, weil das eben diese falschen Assoziationen
Genau,
hervorruft.
ja.
Da gibt es, und da streiten die sich ja ordentlich, die entsprechenden Wissenschaftlerinnen. Und ich selber bin auch hin und her geswitcht, bis ich mich entschieden habe, jetzt bleiben wir mal dabei. Ich sehe
Alles klar. Dann
davon.
bleiben wir jetzt auch mal dabei und fragen dich die Frage nicht nochmal. Ich möchte mal weiter fragen. Also, wenn ich jetzt an die Zukunft denke, eine Zukunftsvision könnte sein, eine Kultur der Partnerschaft mit zwei gleichstarken Geschlechtern oder was weiß ich, wie vielen gleichstarken Geschlechtern. Und gleichzeitig gibt es ja auch eine andere Strömung, die heute sehr stark ist, die darauf hingeht, dass es überhaupt keine Geschlechter mehr gibt, dass sozusagen auch gar die Natur sozusagen entmachtet wird, nämlich den Transhumanismus. Und da sehe ich eine starke Kraft, die dem entgegensteht, was ihr Männer fürs Matriarchat wollt. Wie ich von Claudia Werloff, die ich vor einigen Monaten interviewt habe, die hat dann nochmal so stark gesagt, der Transhumanismus, das ist die Entmachtung der Mütter, der Mütterlichkeit, der Gebärfähigkeit, der große Gebärneid hat sich da, hat da die Macht ergriffen. Ja.
Nicht umsonst heißt ihr jetzt erscheinendes Hauptwerk ja auch Väter des Nichts.
Ja.
Wie das dann auch auf den Punkt. Ich habe es noch nicht gelesen, es gibt es noch gar nicht, aber es wird demnächst erscheinen. Aber ich sehe das genauso. Alles, was mit dem Transhumanismus zu tun hat, ist praktisch, wenn du so willst, auf Fortschritt in Sachen Matriarchat, Patriarchat bezogen, die Kern. Lüge der patriarchalen Konterrevolution, um es mal ein bisschen altmodisch auszudrücken. Dass also funktionierende, natürlich gewachsene, bewährte Zusammenhänge zerstört werden mit dem Versprechen, wir bauen neue, künstliche, die funktionieren dann besser. Das ist im Grunde genommen der spirituelle Kern des Patriarchats. Daraus entstehen Technologiewahn, ein dogmatischer Fortschrittsglaube und so weiter. Also wenn die Polarität zwischen Kontinuität und Wandel in Frage gestellt wird, wie durch die modernen transhumanistischen Tendenzen, dann haben wir eben das Problem, dass das Leben dann immer weniger vorkommt.
Und ist also das, was ihr wollt, ihr vier Männer, seid ja auch Teil einer größeren Bewegung, ist das, was ihr wollt, eine Alternative oder eine Widerstandsbewegung zu sein gegenüber dieser Weltströmung des Transhumanismus?
Ich denke mal, letztlich ja. Da sind wir ja nicht die Einzigen. Da gibt es ja auch andere Menschen, Kräfte, politische Richtungen, die das erkannt haben und mit denen wir dann an einem Strick ziehen. Aber Ich sage mal ganz persönlich, meine persönliche Motivation ist gewesen, dass ich in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel Parteien wie die Neue Basispartei oder früher bei den Violetten und sonst wo, wo ich mich engagiert habe, irgendwann an den Punkt gekommen bin, man rackert sich ab und die Leute, mit denen ich da zusammen bin, haben eigentlich kein Interesse, wirklich in die Kernzone der menschlichen Zusammenhänge reinzuschauen. Und deswegen bleiben wir immer bei systemimmanenten Reförmchen hängen. Und dazu habe ich keine Lust mehr. Will
Kannst du ein
mich.
Beispiel dafür sagen, was du meinst mit so einer zum Kernthema, was sich wandeln müsste?
Ja, zum Beispiel das Verständnis von Basisdemokratie. Da gibt es ja viele Komponenten dafür. Eine ist in meinen Augen, und da bin ich natürlich beeinflusst von der Matriarchatsforschung, dass überschaubare Gemeinschaften bei wichtigen Entscheidungen, die anstehen, erstmal auch getrennt beraten. Die Frauen unter sich, die Männer unter sich, um dann die Ergebnisse zusammenzutragen. Das ist etwas, was in meinen Erfahrungen, da wo ich die mal positiv machen durfte, bedeutet, dass wir uns nicht zu schnell, ich sag mal im Sinne von Political Correctness, korrigieren, sondern dass man ein bisschen freier sprechen und denken kann. Also ist ganz offensichtlich, dass eine Gruppe von Männern, die über irgendwas redet, und dann kommt eine Frau oder mehrere Frauen dazu und sofort ändert sich das Verhalten und umgekehrt auch. Also dieses in getrennten Runden mal tagen und ein Thema durchkauen, hat den Vorteil, die soziale Intelligenz aus beiden Richtungen möglichst abzugreifen und nicht nur die, die sich gerade in dem Moment besser durchsetzt. Und bei gemischten Veranstaltungen ist fast immer so, dass es Männer gibt, die die Hauptwortführer sind. Ich will die auch jetzt nicht beschimpfen dafür und so weiter. Ich bin ja selber einer von denen. Und das ist einfach in dem Moment, wo du die Erfahrung machen kannst, die Frauen unter sich beraten das Thema, die Männer beraten es unter sich, dass da verschiedene Aspekte nebeneinander sichtbar werden können. Das ist für mich ein Ding, wo ich daraus ableite, eine Basisdemokratie, die nicht darauf achtet, dass es sowas wie diese Doppelrunden gibt oder paritätische Delegationen. Das heißt, wenn ein Gemeinderat Delegierte in den Kreis schickt, dass man sagt, das sind immer zwei Männer und zwei Frauen und nicht einfach vier Männer, nur weil gerade keine Frau Lust hat. Das sind für mich so Selbstverständlichkeiten, die eben auch bei den härtesten Anarchisten und radikaldemokratischen Rätedemokraten, wo die manchmal mit offenem Mund davor schauen, wieso das denn? Es geht doch nur darum, dass die besten Menschen dann gewählt werden. Ja, richtig. Und trotzdem hat es eine Bedeutung, ob ich grundsätzlich für Entscheidungsgremien dafür sorge, dass die Frauen genauso präsent sind wie die Männer dabei.
Jetzt habe ich natürlich, kannst du ja denken, was ich jetzt frage, das lässt sich ja heute kaum noch umsetzen. Also in jedem, an allen Kreisen, wo ich bin, man kann ja fast nicht mehr sagen, die Frauen treffen sich, die Männer treffen sich. Was ist denn mit den Transgender? Divers, neutral, beides Gruppen. Das ist ja fast nicht mehr möglich, sich in Frauen- und Männerkreisen zu treffen.
Ja, also in meiner Erfahrung ist das sehr wohl noch möglich. Kommt darauf an, in was für Kreisen du verkehrst. Und ich möchte unterscheiden zwischen konkreten betroffenen Individuen und einer, ich sag mal, von Funktionären vertretenen Ideologie. Bei den konkreten Individuen ist es so, dass wir zum Beispiel eine Transfrau, also ein Mann, der sich zur Frau entwickelt hat, haben. Und wenn es dann in Männer- und Frauengruppen geht, kam dann natürlich die große Frage, ja, wo soll der denn nun hin oder die? Ja, und dann haben wir gesagt, okay, ja, freie Wahl. Und so ähnlich wie die Queer-Gesetzgebung das vorhat mit dem Selbstbestimmungsgesetz, so könnte ich mir das vorstellen, auch im matrikleinen Zusammenhang, dass jemand sich dann einfach entscheidet für dieses Jahr, nehme ich als Frau an diesem Prozess teil und bin in der Frauengruppe. Und dann vielleicht nach einem Jahr sagen kann, nee, also eigentlich doch lieber als Mann. Aber eben nicht jedes Mal bei jeder Abstimmung hin und her springen. Also nicht Doppelstimmen haben, aber man muss sich also schon entscheiden, bist du in dem oder in dem. Und dann gibt es sogar Leute, die sagen, okay, dann machen wir noch einen dritten Kreis, auch für diverse. Ja, kann man alles machen. Aber meiner Erfahrung nach haben die Menschen, die selber in diesen Situationen sind, dass sie also vom Mann zur Frau oder umgekehrt wechseln wollen, die sind viel undogmatischer damit und mit denen kann ich mich gut unterhalten. Und es gibt aber, ich sage mal, die hauptberuflichen Funktionäre dieser Ideologie, wo ich oft so eine Verbitterung und so einen Hass auch in der Sprache schon erlebe, dass ich denke, da kommst du nicht weiter. Weißt du, wenn eine Frau, die dafür eintritt, dass erkämpfte Frauenräume erhalten bleiben, zum Beispiel so was Banales wie eine Frauentoilette oder erst recht Frauenhäuser, die werden mittlerweile als transphobe Antifeministinnen beschimpft. Und da ist irgendwas, ich würde mal sagen, wenn es nicht so politisch gefährlich wäre, würde ich sagen, da ist einfach irgendwo ein paar Schrauben zu viel locker geworden.
Was glaubst du, woran das liegt? Wo kommt es her?
Wo kommt was her?
Diese Art der, es ist ja sehr massiv, gerade bei jungen Leuten, diese Art, was du gerade beschrieben hast. Dieses ideologische Gendern, so nenne ich es jetzt mal.
Also ich denke, es gibt auf der einen Seite, es hat verschiedene Gründe, denke ich. Auf der einen Seite sind es ganz normale Sachen im Sinne von Generationskonflikten, dass junge Leute sich nicht so gerne von Älteren erzählen lassen, wie es geht. So, das spielt da auch mit rein. Aber es ist auch was ein bisschen was Ernsteres mit dabei, dass in dem Moment, wo die Ökofeministinnen in den 80er Jahren einen ziemlich ganzheitlichen Zugang hatten, wo sie Spiritualität, Matriarchatsforschung, Tiefenökologie in Zusammenhang gebracht haben, da gab es eine Gegenbewegung, die diesen ganzheitlichen Ansatz wieder wegmachen sollte. Die wurde erst sexistisch gegen Männer gerichtet. Der Mann ist das Problem. Das Wesen des Mannes ist das Problem. Oder der Mann ist grundsätzlich ein Vergewaltiger von seinem Wesen her und sowas. Und das war von Judith Butler und anderen Theoriegeberinnen, ist das also über die Universitäten zu uns gekommen. Und wir haben aus Amerika kommt mehrere Lehrstühle in diese Richtung mittlerweile in Deutschland. Ich glaube, es gab in der Hochzeit des Ökofeminismus gab es vier Frauenforschungsprofessuren im deutschsprachigen Raum. Jetzt für Gender Studies gibt es über 200. Ja. Und es gibt mittlerweile hunderte von Menschen, die davon leben, dass sie ihrerseits Beratungsstellen für Familien und Sexualberatung, zum Beispiel der AWO oder Pro Familia, dass sie die kontrollieren und auf Spur bringen und versuchen, eine Sexualaufklärung, die noch zwischen Jungen und Mädchen unterscheidet, möglichst mit sehr rigiden Mitteln möglichst schnell zu verbieten. Das läuft gerade. Und ich habe von Betroffenen gehört, die ihre Arbeit gern machen und aber jetzt am Kündigen sind oder Kündigung vorbereiten, weil sie sagen, ich habe keine Chance mehr, meinen Job als Sexualberater noch zu machen, weil ich kann mich noch nicht mal bei der Vorgesetztenstelle darüber beschweren, weil mittlerweile ist der ganze Apparat bis hin zur Landesgeschäftsstelle bereits in deren Hand. Das heißt, wir haben es hier mit einer politischen Bewegung zu tun, die ja, hat was mit Transhumanismus zu tun, die auch darauf zielt, kulturelle Identitäten auszulöschen.
Ja, heftig. Gehen trotzdem zurück zum Thema und ich möchte jetzt gerade dir einen Satz vorlesen, den du wahrscheinlich selber geschrieben hast, aus dem Text, den ihr veröffentlicht habt. Also es geht dabei um das Thema Gemeinschaft. Wir sind seit Jahren in der matriarchalen und patriarchatskritischen Bildungsarbeit engagiert und müssen feststellen, dass unser Themenfeld von den meisten immer noch als Frauenthema wahrgenommen wird. Wenn wir das Wissen um die Wirkstrukturen des Patriarchats und die gesellschaftlichen Abläufe matriarchaler Gemeinschaften aus der akademischen Sphäre in praktische Politik, Ausrufezeichen, einfließen lassen wollen, sollten wir daher stärker als bisher auch und gerade die Männer ansprechen. Ich wollte mal vor allem darauf das Thema Gemeinschaften, und du hast es, wurde später nochmal genannt, dass, du hast es auch eben gesagt, also dass Gemeinschaften wie ein Vorbild für dich sind, wie Politik ablaufen könnte. Ich selber habe ganz lang in Gemeinschaften gelebt und interessanterweise, die meisten Gemeinschaften entwickeln sich immer in Richtung Matriarchat, also Frauen, dass Frauen ganz natürlicherweise mehr Verantwortung annehmen. Also natürlich sage ich nicht, weil es, weil ich es wirklich natürlich finde, aber weil das wie von selber geht. Da findet keine Revolution oder kein Machtkampf statt, sondern wie ganz von selber, so entsteht das. Ist das sowas, wie du das meinst oder wie ihr das meint?
Mir fällt komischerweise jetzt, das ist jetzt nicht sehr konzeptionell herangeholt, sondern sehr spontan das Wort dienen ein. Also Männer dienen gern. Ich kenne Männer, die wollen gerne den Visionen von Frauen dienen. Und alle, die dienen wollen, die schauen aber genau hin, wem diene ich? Meinem Häuptling oder Chef oder Führer, der mich bei gutem Verhalten mit Teilen seiner Beute belohnt? Oder vielleicht einer Gruppe von Frauen, die unsere Gemeinschaft und das Wohl des Ganzen im Blick hat? Und mit sensiblen Männern meine ich, dass es Männer sind, die sich diese Frage stellen.
Spannend.
Also ich glaube nicht, dass Männer aufgrund ihres Geschlechtes immer ans Herrschen und Führen denken, sondern ich sage mal, die besten, die ich kenne, sind hervorragende Diener.
Es ist sehr provozierend, wenn ich mir vorstelle, dass Männer das hören, die ich kenne. Die meisten Männer würden sagen, ich lasse mich doch nicht in die zweite Reihe stellen. Ich will doch neben der Frau stehen, nicht über ihr, aber auch nicht unter ihr. Dann sag nur mal bitte was mehr zu dem Wort dienen, damit ich deine Freude daran besser verstehe.
Es gibt zum Beispiel bei dem matriarchalen Minangkabau in Indonesien den Brauch, dass für übergeordnete Zusammenhänge, die über die Gruppe, den Clan hinausgehen, Delegierte für größere, für ganze Dorfrunden oder für Stammesrunden, dass das hauptsächlich Männer sind. Und die Männer sind dann auch, wie bei einigen Vögeln übrigens, viel bunter und viel eitler und viel großartiger und schöner und sich selbst in den Mittelpunkt stellend als die Frauen. Und sie haben ganz klare Aufträge. Und dann können sie sich aufblasen auf so einen großen Treff und sagen, ja, meine Sippe hat das und das. Aber sie dürfen nichts entscheiden, was den Entschlüssen ihrer eigenen Sippenräte nicht entspricht. Das heißt, da wird ein bisschen so einer dem Affen Zucker geben, nachgegeben und das wird aber sozial eingebettet. Die Weißen haben dann oft Probleme gehabt, die Kolonialisten, als sie dann erobern kamen, dass sie dann diese Männer für die Chefs gehalten haben und sich gewundert haben, dass es mit den Verabredungen immer nicht so klappt, weil die konnten bestimmte Dinge gar nicht entscheiden, die Weißen mit ihnen zusammen entscheiden wollten. Das ist nur so als ein Beispiel.
Es ist sehr interessant, weil für mich stellt sich das jetzt dar, als wenn der Hauptunterschied eigentlich das ist, dass ein Mann oder eine Frau in einem Matriarchat oder in einer Kultur der Partnerschaft aus Verbundenheit heraus handelt und nicht aus Einsamkeit. Das scheint mir gerade der Hauptunterschied zu sein.
Ja, aus Verbundenheit. Und dann gibt es noch was. Wir haben ja nicht nur das Geschlechtsdilemma im Patriarchat, sondern auch das Generationendilemma.
Ah ja.
Und im Patriarchat wird die Frau mit dem Kind gleichgesetzt. Und im Matriarchat ist es eher umgekehrt.
Der Mann mit dem Kind.
Ja, Männer dürfen spielen, auch mal Scheiße bauen und so. Ihre Fehler sind nicht so gravierend, wie wenn sie Bomberpiloten oder Kommandeure von Flugzeugträgern oder Bundeskanzler sind oder sowas. Und ich kenne es von mir selbst. Wir machen ja diesen Männer-Frauen-Kongress jetzt schon zum zweiten Mal. Und ich bin froh, ich bin heilfroh, wenn es Frauen gibt, die bestimmte Bereiche übernehmen und vielleicht sogar den Gesamtüberblick zu koordinieren übernehmen und ich mich auf was Kleineres zurückziehen kann, auf einen Teilbereich oder sowas. Es ist entspannter. Es bringt mehr Leichtigkeit rein. Ich kann authentischer sein. Ich kann verspielter sein. Ich kann auch mal Mist bauen. Es ist was anderes, als wenn du der Chef, der Guru und der sonst was bist und musst alles richtig machen für die ganze Gemeinschaft und so weiter.
Glaubst du, dass Männer und Frauen seelisch unterschiedlich sind?
Seelisch.
Also ich sage mit seelisch meine ich jetzt, es gibt ja das biologische Geschlecht, das sind unsere Geschlechtsmerkmale. Und dann gibt es ja es gibt ja seelische Qualitäten. Man hat ja so oft die Frage, was ist denn männlich, was ist weiblich? Weil
Ja,
das, was
da
du ja
bin ich.
sagst, das Verspielte habe ich ja auch als
Ja.
Frau.
Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit, das ist männlich oder das ist weiblich. Also ich gehe mal davon aus, dass das, was dich und mich verbindet, viel stärker ist als das, was uns unterscheidet, nämlich unser Menschsein, dass das die Majorität unserer Anteile sind. Und die das Unterschiedliche eher eine Minorität ist. Und wie man das jetzt genau aufblättern soll, in seelisch oder geistig oder körperlich, weiß ich nicht,
Naja,
natürlich.
das reicht mir schon, was du beantwortet hast, weil ich will dem eigentlich meine Frage, die sich daraus ergibt, ist das, was du jetzt beschrieben hast, diese Freiheit von. Also nicht ganz so in der Verantwortung stehen müssen, ein bisschen verspielt sein dürfen. Ist das jetzt, weil der Mann so viel mehr tragen musste in der Vergangenheit, um ihn jetzt nach dieser Geschichte ein Stück weit zu entlasten? Oder glaubst du, das ist grundsätzlich eine bessere Rollenaufteilung, wie du es jetzt gesagt hast?
Ich glaube beides. Wenn man sich mal die Filme anguckt von Männern also von matriarchalen Gesellschaften und wie sich die Männer da verhalten, die jetzt nicht das Problem hatten, dass die Männer jetzt erstmal 1000 Jahre anders funktionieren mussten, dann scheint das so zu sein, als ob die Männer leichter und lockerer drauf sind als bei uns. Und ich glaube aber auch, dass es ein historischen Wendepunkt gibt, wo bei aller Sehnsucht nach Gleichheit und Gleichberechtigung, ich glaube, die entscheidende Wende wird nur passieren, wenn die Frauen, und sei es vorübergehend und partiell, bereit sind, Führung zu übernehmen. Das heißt dann nicht für immer und ewig, aber die Waage ist jetzt 5000 Jahre in der verkehrten Richtung arretiert. Und wenn man die Arretierung löst und sie das wieder pendeln kann, dann pendelt das eben manchmal. Dann kann es auch mal sein, dass Frauen gerade in einer bestimmten Gruppierung für eine bestimmte Zeit, dass man auf die mehr hört als auf die Männer. Kann sein. Und natürlich ist immer die Gefahr, dass wenn Leute viel Einfluss haben, egal ob Männer oder Frauen das sind, dass sich das, wenn sich das verfestigt, daraus wieder Herrschaftsverhältnisse werden. Aber da sind, glaube ich, die Rätemodelle und die Runden und die differenzierten Runden ein sehr großer Unterschied, ein sehr großer Faktor, der sich positiv bemerkbar macht.
Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ihr habt eingeladen in eurem Text zu einem Ratschlag. Willst du dazu noch was mehr sagen? Vielleicht auch noch dazu einladen?
Ja, wir wollen nicht nur vier bleiben. Wir bewerben das jetzt erstmal in unseren eigenen Vereinen und Gruppen und so weiter und wollen anderen die Möglichkeit geben, da als Erstunterzeichner mitzuagieren. Und alle, die das auch wollen, mit denen wollen wir uns dann am 15. Oktober treffen und gemeinsam einen Ratschlag machen, wie wir denn damit weiter umgehen sollen. Und wir haben für nächstes Jahr dann schon weitere Schritte geplant. Nur ob die so stattfinden werden, das hängt dann auch von diesem ersten Treffen ab, wie viel und welche Männer dann dazu auftauchen. Also mir persönlich schwebt vor, dass wir im Frühling eine Männerkonferenz mal dazu machen, wo wir dann auch in die Öffentlichkeit gehen und nicht nur in die interne Öffentlichkeit, wie im Moment unsere Vereinen, sondern dann eben auch an die anonyme Öffentlichkeit. Und im Mai planen wir ein Symposium, wo wir dann diese Männer und die Frauen, die an den Themenfeldern arbeiten, zu einer gemeinsamen Veranstaltung einladen.
Wunderbar. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Zumal, da ich bisher die positivsten Rückmeldungen zu unserem Start von Frauen gekriegt habe.
Ich vermute mal, dass viele Männer denken, nee, ich will ja kein Muttersöhnchen, kein Weichei sein.
Nun ja, wir werden sehen.
Ja, genau. Ich habe gehört, dass wenn im Krieg Männer merken, sie sterben jetzt, also sowas, dass sie meistens erstmal nach der Mutter rufen.
Ja.
Also das ist Männern ja auch noch so nah, der Wunsch, die Mutter noch zu haben, die Mutterliebe noch bei sich zu haben. Das ist einfach sowas Entscheidendes. Und dass man
Ja.
das aber so von sich wegtut und dass es als Schwäche gilt, ist eigentlich erstaunlich. Ja. Ich danke dir, Gandalf, für deine Initiative, für eure Initiative. Wünsche euch viel Erfolg dabei und dass das einfach viel auslöst in einem Umdenken, wo wir das Patriarchat sozusagen wie von innen her auflösen und was Neues finden.
Ja, ich werde dich auf dem Laufenden halten.
Dankeschön.